Herzlich willkommen und für die, die das erste Mal dabei sind, ihr seid bei Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler und sitze zusammen mit...
Mit mir, Wieland Buschmann, ich bin, wie alt bin ich, 32?
Kein Bewerbungsgespräch.
Ja, okay. Ich bin 32 und ich arbeite hier in einer Produktentwicklungsfirma bei Novel Vegan Crafts hier direkt um die Ecke und mache da unter anderem vegane Fleischersatzprodukte, aber auch alles andere im Bereich Veganisieren von Lebensmittelsparten, Branchen. Genau.
Ja.
Und ich sitze immer noch gerne mit dir zusammen. Jetzt machen wir das ja schon einige Jahre, kann man sagen.
Ja, nicht kann man sagen, tatsächlich ja. Wir machen das seit 3,5 Jahren.
Ja, irre. Und uns gehen die Themen nicht aus. Das ist irre. Wir saßen noch nie zusammen und haben gesagt, keine Ahnung, was wir als nächste Folge machen sollen. Immer ist was.
Immer ist was und wir kriegen auch immer wieder neue Hinweise von euch. Wenn ihr also über klausurrelevant@fh-münster uns schreibt und Ideen habt, Anfragen habt, Vorschläge, dann gerne her damit. Aber wir haben noch eine ganze Liste, die wir erstmal auch abarbeiten müssen. Ja. Und heute ist in der 52. Folge Smoke on the Food rund ums Räuchern ein Thema dran, Wieland, das du dir ausgesucht oder gewünscht hast sozusagen.
Genau, ja. Das ist einfach so ein Lebensmitteltechnologie-Thema. Ne? Ja. Da wollte ich aus dieser Rubrik, haben wir ja einmal über Dampfgarn schon gesprochen. Und da wollte ich einfach mal, dass wir da so ein bisschen wieder auf Spur kommen, ab und an mal eben in diesem Bereich sprechen und unseren Zuhörern erzählen, was steckt eigentlich dahinter, hinter der Art. Ne? Räucherprodukte kennen wir alle, aber ob wir wirklich den Unterschied wissen zwischen Heißräuchern, Kalträuchern, Warmräuchern, gibt es sogar auch noch, was nutzt man, warum, für welches Produkt, das wollten wir heute mal so ein bisschen besprechen und auch, warum lieben wir als Mensch oder als Menschheit geräucherte Produkte so sehr? Wo kommt das her?
Genau. Das ist im Prinzip das, was wir heute besprechen. Wir sind länger nicht auf Sendung gewesen, mal wieder eine Pause gehabt, wobei wir werden noch nicht genau sagen, warum, aber es wird wohl so sein, dass wir häufiger wieder online gehen. Da, glaube ich, werden wir das nächste Mal ganz intensiv drauf eingehen. Ja. Aber es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil tatsächlich bei mir zwei ganz große Events stattgefunden haben. Einmal Anfang Mai hatten wir 14 europäische Länder hier zu Besuch bei uns in der Fachhochschule im Fachbereich im Foodlab. Mhm. Und zwar von ein Symposium der Europäischen Gesellschaft für Sensorik hat hier in Münster stattgefunden. Wir haben da in den Folgen davor auch schon drauf hingewiesen und es war fantastisch. Es war spannend gewesen. Für mich auch wieder eine Herausforderung, auf Englisch umzusteigen. Ja, ja, es ist nicht so, dass ich das jeden Tag bei uns auch mache und übe und dann doch eine Herausforderung, wenn man einen Vortrag halten muss, einen Workshop halten muss. Aber ich habe gemerkt, es geht wieder ganz schnell. Man ist innerhalb von 5 Minuten, ist man wieder in dem Thema drin. Und wir haben eine ganze Reihe hochkarätiger Vortragender gehabt. Tolles Publikum, waren 80 Teilnehmerinnen, Teilnehmer. Wir hatten aus dem Weinbereich den Uli Fischer gehabt aus Neustadt, der über Piwi, über Rebsorten gesprochen hat, die neu gezüchtet werden, um sie pilzresistent zu machen.
Oh ja, und da war ich sogar, es gab die Workshops und ein Gala-Dinner. Und beim Gala-Dinner war ich ja mit dabei und durfte seine Präsentation verfolgen über diese Piwi-Weine und auch verkosten. Und da haben wir sogar einen, das war zwar allerdings kein Piwi-Wein, aber einen Riesling getrunken, der 30 Jahre alt war. Ja. Nee, sogar noch älter. Ich glaube von 91 oder 1990 war der. Irre. Abgefahren.
Ja, 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 das war das Schöne gewesen. Es war, dass wir uns da auch getroffen haben.
Ja.
Das war prima gewesen und dass das so wunderbar geklappt hat. Und ja, auch die Europäische Gesellschaft für Sensorik ist eine Community des Genusses sozusagen. Mhm. Wir versuchen das immer ein bisschen mit zu verknüpfen, dass wir Wissenschaft, aber auch Kulinaristik und Dinge, das zum Probieren mit zusammenbringen. Von der Seite her war es also in vielfacher mehrfacher Hinsicht ein Genuss sozusagen.
Ja, und auch Wahnsinn, dass du es nach Münster geholt hast. Ich meine, alle aus Europa stammenden Sensoriker, die Rang und Namen haben, sind hier hingekommen. Ich glaube, das letzte Mal war in Helsinki.
Mhm, ne? Genau.
Ja, ist schon toll, dass du Münster hier zu so einer Stadt machst für Sensoriker.
Ja, das war mit der Deutschen Gesellschaft für Sensorik, mit dem Vorstand Dick Mintner mit dabei, unser Vorstandssprecher, haben wir das geschafft, dass wir da das Ganze hierher holen konnten. Ja, war ein bisschen Aushängeschild auch für das, was wir so hier machen. Das war also eins der ganz großen Dinge. Dann hatte ich mal Keuchhusten zwischendrin, sowas wie auch. Das ging ein bisschen um und das hat mich 3 Wochen tatsächlich da beeinträchtigt. Da hätte ich euch jetzt keinen Podcast antun wollen, um dann am Ende in einen Workshop zu münden, das Ganze, wo wir auch schon angekündigt hatten und unsere letzte Folge drauf rauslief, Algen. Wir hatten also vor 3 Tagen 20 Köchinnen, Köche, Bäckerinnen aus ganz Deutschland hier, um im Food Lab zum einen mal kennenzulernen, was wir an Algen denn alles so auf den Tisch bringen können. Frederic Morel, der 2-Sterne-Koch aus dem Cœur Artichon hier in Münster, der Bretone ist und selbst mit Algen groß geworden ist. Ja, er hat also Algen in den Genen, im Blut und konnte viel erzählen aus seiner Kindheit und setzt das in seinen Rezepten auch um. Und der hat also den Workshop mitbegleitet, was wunderbar war. Und ganz viele engagierte Köchinnen und Köche, die dann Lust und Spaß drauf hatten, Algen umzusetzen. Und das Ganze läuft unter New Food Systems. Das ist also das Forschungsprojekt, das oben drüber steht. Max-Hubner-Institut ist da die Koordination. Und wir sind sozusagen unter Auftragnehmer und machen diese Workshops in unserem Reallabor Food Lab möglich. Tolles Kochteam, was wir hier an Studenten im Moment am Start haben, die das vorbereitet haben, wo viele Rezepte reingeflossen sind. Also ich kann euch echt empfehlen, achtet drauf, weil der nächste Workshop in dieser Reihe wird im Oktober sein und da geht es um Ölsaaten und Hanf.
Wow.
Ja.
Oh, das ist ja auch in aller Munde oder in aller Lungen gerade.
Ja, also wir werden nichts zum Inhalieren an Rezepten erstellen, aber der ein oder andere Keks könnte dabei rumkommen.
Oh, und da fällt mir jetzt ein. Das ist auch eine Folge wert, Guido. Ich habe nämlich eine sehr spannende Serie Kochen mit Cannabis entdeckt auf Netflix. Und da geht es darum, Menüs zu gestalten, wo du zusätzlich zu deinen ganzen Parametern, die du eh für Sensorik und Geschmack auf dem Teller anrichtest, noch die Komponente, wie high mache ich meine Gäste und wie hole ich sie wieder runter, danach mit CBD. Das ist irre. Also das ist, also die ganze Bereich der Edibles, könnte sehr spannend werden in Zukunft.
Ich weiß gar nicht, ob Podcasts auch eine FSK-Empfehlung kriegen müssen und so weiter. Die wäre dann wahrscheinlich ab 18 und wird dann in so unterm Ladentisch gehandelt, die Folge.
Hinter
so,
der Paywall.
Hinter der Paywall, genau. Da werden wir uns noch was überlegen. Ja, wenn klausurrelevant halb illegal wird.
Genau. Halb sein.
Halb sein. Krass. Mal schauen. Also, heute geht's ums Räuchern. Und nachdem dieser Algenworkshop so fantastisch auch gelaufen ist, würde ich vorschlagen, wir steigen ein ins Thema. Oder was hast du noch?
Ja, ich habe noch was, aber das ist tatsächlich auch so hinter meiner eigenen Paywall, da darf ich noch nicht viel drüber sagen. Ich hatte ja beim perfekten Dinner mitgemacht in Münster. Das habe ich aber tatsächlich Verschwiegenheitserklärung hier und da, tralala, so viel darf ich dann nicht sagen über irgendwelche Punkte und sonst was, aber ich kann sagen, es war echt genial, es war eine sehr aufregende Woche für mich, mit Filmteams zu arbeiten, kenne ich ja so mal auch aus meiner Foodlab-Zeit mal oder auch in späteren Anstellungen, ab und an habe ich schon mal vor der Kamera gestanden, aber wirklich eine Woche, jeden Tag und bei verschiedenen Hosts zu Hause oder Gastgebern zu Hause zu sein und da jeden Tag ein Dreigangmenü geliefert zu bekommen, das war schon schon toll, ne? Aber die Familie muss ja auch dann noch nebenher laufen und sowas, also es war schon durchaus anstrengend und Ja, aber es war sehr, sehr spannend, hat mich sehr bereichert und für alle, die das gerne gucken wollen würden, das ist nämlich eine Münsteraner Folge eben vom Perfekten Dinner, die wird ausgestrahlt voraussichtlich am 26.8.
Ah ja.
Und dann geht das halt eben eine Woche montags bis freitags.
Dann können wir dich täglich sehen.
Genau, richtig.
Ja.
Wenn man ein Gesicht für die Stimme haben will, der kann dann da mal einschalten.
Wir könnten es ja so machen, dass wir dann mal schauen, ob wir nicht zu jeder Folge, die ausgestrahlt wird, die als Podcast besprechen.
So als Kommentar.
Ja, sowas.
Ja, stimmt. Auch. Warum nicht?
Ja, und dann könnten wir das also sozusagen als Sommerbonus dann mit euch teilen, dass wir dann diese kommentieren und da ein bisschen was zu den Gerichten, die da auf den Teller kommen und zu der ganzen Gestaltung und so weiter. Und du kannst so ein bisschen dann erzählen, was so hinter den Kulissen zu dieser jeweiligen Folge sozusagen da vielleicht auch gelaufen ist.
Ja.
Das wäre doch was.
Das wäre cool, ja.
Ja, also seid gespannt und ich hoffe, es war zumindest, auch wenn du nicht viel sagen darfst, aber es war nicht zum Fremdschämen, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Gut, alles klar.
Überhaupt nicht. Ja, aber ich halte echt bedeckt, denn bleibt ihr, liebe Hörer, nämlich auch dran und folgt uns für die weiteren Folgen, um mal irgendwann zu erfahren, was denn da eigentlich los war.
So ist es. Und wir versuchen wirklich regelmäßiger jetzt auch wieder online zu sein. Und heute geht's ums Räuchern.
Okay, genug mit der Beweihräucherung.
Ja, ich habe das auch auf meinem Themenblock drauf. Ich habe mir in meinen Notizen auch Weihrauch und Myrrhe aufgeschrieben. Aha. Tatsächlich hatten wir auch mal die Anfrage und haben ein bisschen Produktentwicklung auch in diese Richtung gemacht, wie wir einen Weihrauch in ein Lebensmittel mit reinbekommen. Mhm. Und da sind wir sozusagen, steigen schon ein bei dem einen, was Räuchern auch bringt und wo Räuchern, ich würde mal sagen, heute der Hauptzweck von Räuchern in Lebensmitteln heute ist, das Parfümieren. Also Aroma sozusagen in ein Lebensmittel reinzukriegen und die Funktion, die ursprünglich ja eigentlich gedacht war und die hatte nicht den Zweck, dass man das Aroma in den Vordergrund stellt, sondern es war einfach Überleben in Form von, dass wir Lebensmittel konservieren durch Räuchern. Das war im Prinzip die ursprüngliche Technologie, die dahinter steckt, die dann über die letzten Jahrzehnte in den Hintergrund gerückt ist, weil einfach die Verfügbarkeit von Produkten über das ganze Jahr weg vorhanden war und andere Konservierungsmethoden wie Kühllagern, Gefrieren und so weiter Räuchern in Anführungsstrichen abgelöst haben. Ja. Ja. Aber tatsächlich, wir sind damals sozusagen als Menschheit gestartet mit Feuer und die Entdeckung des Feuers hat nicht nur dazu geführt, dass wir, was ich immer so auch erzähle, dann vorverdauen konnten außerhalb des Körpers, indem wir erhitzt haben und dadurch einfach Lebensmittel bekömmlicher gemacht haben, aufgeschlossen haben und an Nährstoffe rangekommen sind, die wir im rohen Zustand gar nicht verfügbar hatten, weder in pflanzlichen, wo seine Rolle gespielt haben und sondern auch, weil wir sehr schnell an hochwertiges Protein gekommen sind. Und dass wir das Feuer eingesetzt haben, hat auch immer den Rauch mit beeinflusst, so der dabei entstanden ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt in der Steinzeit gewesen, dass man dann gesehen hat, aha, hoppla, wenn ich das irgendwie über den Rauch halte, das Fleisch beim Grillen und so weiter, dann kann ich es vorverdauen und damit auch aufschließen und besser verfügbar machen. Aber es hält auch länger, wenn ich es dann zur Seite lege.
Ja.
Und das ist also beim Grillen oder beim ganz bewussten Räuchern einer der Effekte, die am Anfang sozusagen der Entwicklung stand. Also eine ganz uralte Technologie, vielleicht eine der ersten, als das Feuer entdeckt worden ist und vor allem verfügbar gemacht worden ist, gezielt eingesetzt worden kann. Und dann hat es uns eigentlich nicht mehr losgelassen.
Und es ist ja auch ganz spannend, dass eigentlich sieht man wieder, wie nachhaltig unsere Ahnen schon unterwegs waren. Man nutzte den Nebenstrom der Wärmegewinnung durch Feuer in einem Zelt oder in der Hütte, dann, indem man dann in den Abwärme und in den Abrauch dann noch seine Fleischstücke wahrscheinlich gehangen hat und hat dann zwei Produkte daraus bekommen. Ne? Also total genial, alles zu nutzen, alle Energie zu nutzen, die man halt eben aufschließt, ne? Und dadurch halt schafft, die Lebensmittel länger haltbar zu machen und über gerade solche Winterperioden oder ich finde gerade kein Wild in der Nähe, Perioden zu kommen.
Ja. Das ist wahrscheinlich bei den tierischen Produkten als erstes, also alles, was so Fleisch angeht, tierische Lebensmittel, hat sich aber dann weiterentwickelt. Also nicht nur, dass wir tierische Lebensmittel und auch heute noch mit Schinken und Würsten und so weiter oder auch Käse. Ja.
Scamozza zum Beispiel, der Mozzarella, der geräuchert wird.
Ja, aber bis hin, dass man jetzt auch mit Gemüse, sogar Obst, mit Räuchern haltbar gemacht hat, Eier oder eine neue Renaissance des Räucherns kommt ja mit den veganen Produkten, dass man auch Tofu, geräucherten Tofu dann auch mit einsetzt und ähnliches, um sozusagen dieses Deftige. Ja, also das ist ja so eine, dieser Raucharoma hat ja so eine deftige Note, dass man die sozusagen auch in den veganen Bereich so überträgt und so ein bisschen die Anmutung von tierischen Lebensmitteln damit auch erzeugen kann, was wunderbar hilft, um Ersatzprodukte zu machen.
Aber jetzt, wo du deftig sagst, steckt da auch mit dem Konsumieren von geräucherten Produkten auch so ein bisschen Umami dahinter? Oder was ist, was dieses deftig Rauchige, was uns so anmacht?
Ja, also ganz, ganz spannende Frage, ob da Umami auch angetriggert wird. Erstmal nein. Also was angetriggert wird, ist, wir erwarten Umami.
Ah.
Okay. Ja, also dieses, dass da jetzt
Placebo.
Genau. Ja, dass da Erwartungen geweckt werden sozusagen, ob das dann den Placebo-Effekt auslöst, dass ich also ein geräuchertes Produkt, was gar kein Umami hat, am Ende als Umami wahrnehme, wäre mal zu untersuchen. Das weiß ich gar nicht, ob es dazu schon wissenschaftliche Studien gibt. Tatsache ist aber, also man kann das machen und ein Stück weit wird es auch tatsächlich gemacht. Du hast schon gesagt, es gibt also Kalt-, Warm- und Heißräuchern, aber es gibt auch den Flüssigrauch, der heute sozusagen der Hauptrauch, die Hauptrauchart ist, die wir in unsere Lebensmittel führen, weil dieses in Räucherofen anwerfen, dann über Stunden dann zu räuchern, das kontrolliert auch zu machen, weil unglaublich aufwendig, unglaublich kostenintensiv und dieses Flüssigrauch, das heißt, ich nehme den Rauchextrakt, kaufe den flüssig ein und besprühe sozusagen ein Lebensmittel einfach mit ein bisschen Parfümrauch. Genauso muss man sich das vorstellen. Ist natürlich die super einfache Art. Bewirkt aber, dass das Produkt gar nicht verändert wird in irgendeiner Form. Weil beim Räuchern, egal ob es kalt oder auch warm oder heiß ist, ist ja Zeit und Temperatur noch eine Rolle. Und dann kriege ich ja auch aufgeschlossenes Eiweiß, sprich freies Glutamat. Und das ist das, was unseren Umami-Rezeptor triggert. Und da müssen wir mal einen Versuch machen, dass wir also einmal nur Flüssigrauch nehmen, ohne dass wir irgendwie das Produkt verändern. Und einmal, dass wir es mit einem Heißräuchern vielleicht macht, wo eine Garung noch stattfindet und dann mal guckt, inwieweit da Umami auch wirklich getriggert wird. Also ja, es wird getriggert in der Form, dass Erwartung erzeugt wird, dass deftig sozusagen da ist, aber biochemisch. Biochemisch passiert da also nichts.
Ja. Ah ja, okay. Interessant. Also vielleicht für die nächste.
Sollen wir das jetzt drin lassen?
Warum nicht? Just to have a problem.
Der Klingelton meiner Frau.
Ja, aber vielleicht haben wir damit jetzt auch ein neues Forschungsthema gesetzt für jemand da draußen, der da Lust hat, da sich damit zu beschäftigen.
Ja, zumindest mal zu recherchieren, ob es vielleicht was gibt. Also da müssen wir nochmal genauer reingucken. Man kann damit sozusagen deftig als Erwartung auch nutzen. Und da, das ist so der Hauptgeschichte, wo es heute noch spielt. Früher war es aber tatsächlich in erster Linie eine Konservierungsart und wie du schon richtig sagst, ein Beiprodukt oder eine Neben einen Nebenstrang der Nutzung von Feuer, dass man auch gemerkt hat, oh hoppla, den Rauch kann ich ja nutzen, um dann was reinzuhängen, um dann gezielt sozusagen Rauch als Konservierungsmittel zu nehmen.
Hast du eine Kindheitserinnerung, die du mit geräuchertem Produkt oder Rauch in der Luft, der halt eben nach geräuchert riecht, die du verbindest?
Ja, Grillen als Technologie oder als Art, wenn also der Grill angeworfen wurde und dann Rauch, Aromen auch rübergeweht sind und dann läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen.
Ja.
Und da sind natürlich auch Röstaromen, die dann nochmal mit eine Rolle spielen, die dabei entstehen, die auch sehr stark aroma-intensiv sind. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen einfach. Ja. Aber das sind so die ersten Dinge. Sonst, wenn es also überraschenderweise in einem Lebensmittel mal vorgekommen ist, dann fand ich das erstmal irritierend. Also ich war nicht so, dass ich gesagt habe, geräucherte Sachen fand ich von sich an irgendwie gleich lecker, weil du hast vorhin die Frage gestellt, finden wir denn Rauch nicht auch toll und so weiter? Rauch ist ja erstmal ein Warnsignal.
Mhm.
Ja, also wenn irgendwas nach Rauch riecht, dann Achtung, Feuer und es könnte irgendwas. Wir reagieren unglaublich sensibel auf Raucharomen. Da brauchst du nur ganz wenig, weil da sofort der Alarmmechanismus im Kopf abläuft. Deshalb auch das Streichholz auf der Toilette, das man anzündet, um mit Rauch sozusagen die unangenehmen anderen Gerüche zu übertünchen. Mit dem Streichholz werden die anderen Gerüche nicht verbrannt, sondern es ist tatsächlich, dass das Raucharoma als Warnsignal als erstes wahrgenommen wird und alles andere sozusagen in den Hintergrund drängt. Also von der Seite meine Kindheitserlebnisse zweierlei. Also zum einen mal eher unangenehme und wo ich gedacht habe, das gehört nicht dahin und das ist irgendwie komisch. Das war, glaube ich, so der Räucheraal und sowas dann irgendwie mal gewesen. Und das andere, toll, lecker, weil der Grill wurde angeworfen und es ist warm draußen.
Sommer
Schwimmbad und solche Dinge. Ja, was macht's denn bei dir?
Ich habe tatsächlich die direkte Verbindung zum Mittelaltermarkt. Ich habe das geliebt, als Kind auf Mittelaltermärkte zu gehen. Und wenn dieses Raucharoma dort nicht in der Luft gehangen wäre, was immer so war, wäre es für mich kein Mittelaltermarkt gewesen. Das muss da immer subtil mit rumwabern, weil das gehört zu dieser ganzen Kulisse da irgendwie dazu. Ne? Und meistens, wenn du im Winter also wenn es sowieso kalt ist und du riechst dann diesen Rauch, das hat irgendwie auch was Heimeliges so ein bisschen. Ne? Also jemand macht gerade was, ist passiert was, jemand kümmert sich um Essen, vielleicht um mein Essen so, das hat vielleicht bei mir so dieses Wohlige. Also jetzt kein direktes Gericht oder kein Produkt, sondern halt eben dieser Geruch danach.
Ja, ja.
Das fand ich immer total schön. Und das verbinde ich damit. Oder wenn man eben an Weihnachten Spaziergang hatte, halt über Dörfer gegangen ist, wo halt jemand dann noch kalt räuchert oder sonst was, das ist einfach so was Besonderes irgendwie, weil ich es immer angenehm empfinde, muss ich tatsächlich sagen. So Buchenrauch oder sowas finde ich extrem angenehm.
Guck mal einer an, Also die tatsächlich sehr schön beschrieben ist das auch. In der Vorbereitung habe ich noch mal geguckt. Es gibt eine Ausgabe des Journals Journal Culinaire, auf das wir immer mal wieder zurückgreifen. Mhm. Thomas Wilges und Martin Wurzer-Berger geben das heraus. Wir werden es auch in die Shownotes mit reinpacken, dass sich mit dem Thema Räuchern beschäftigt. Mhm. Aus wissenschaftlicher Sicht und auch aus handwerklicher Sicht.
Ja.
Ein fantastisches Journal. In dem Editorial am Anfang schreibt Martin Wurzer-Berger nochmal sehr schön, dass also es wohl schon so war, dass man Menschen an ihrem Rauchgeruch auch sozusagen erkennen konnte.
Mhm.
Also jedes Haus hatte seinen offenen Kamin früher so gehabt, also das offene Feuer im Haus, das wo der Rauch durch das Haus gezogen ist und die Art des Holzes, die man da eingesetzt hat, da dazu geführt, dass man, wenn also jemand zu spät in die Kirche gekommen ist und sich noch in die letzte Bank gedrückt hat, dann nicht unangenehm, aber man wirklich an einen eigenen Hausgeruch sozusagen über das typisch rauchige des Familienhauses sozusagen vielleicht auch erkennbar war. Mhm. Ja, also jedes Haus hatte da seinen eigenen Rauchgeruch gehabt. Man ist also in diese Häuser rein und das alles hat sozusagen nach diesem Rauch des offenen Feuers da gerochen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Es hat uns im Alltag früher echt umgeben.
Ja.
Und vielleicht ist das auch noch so ein Ding, wo das herkommt, dass du auch da so positiv dann irgendwie getriggert bist. Ja,
kann durchaus sein.
Ja. Es waren auch viele, viele Lebensmittel einfach geräuchert, die wir heute gar nicht mehr mit Rauch irgendwie in Verbindung bringen. Also der Klassiker ist das Bier. Ja, das heute nur noch ganz selten in Bamberg.
Schlenkerla.
Ich finde das ganz übel.
Da findest du es jetzt übel.
Da finde ich es übel, weil es schmeckt wie flüssiger Speck.
Ja.
Und es ist Bier und Speck, also zum Trinken geht bei mir nicht.
Ja, also wer es noch nicht probiert hat, unbedingt mal probieren. Rauchbier in Bamberg, Schlenker, es gibt nur wenige Brauereien, die das heute noch machen. Das Malz, da kommt's her, das Malz zum Dannen wurde also unter Torf oder Holz Feuer dann getrocknet. Mhm. Nachdem also das gekeimt ist, wo aus Getreide Malz geworden ist, sodass man dann diese süßen Stoffe dann auch im Malz dann hat sich halt entwickeln lassen. Und dann wurde es abgestoppt, diese Keimung. Man nennt das Darren und das passierte tatsächlich mit heißem Rauch. Und das hat zugeführt, dass also dieses Malz eine ganz starke Räuchernote bekommen hat. Mhm. Und dann war das überall üblich, dass also Rauch als Geschmacksnuance dann auch in das Bier mit reingekommen ist. Mhm. Dass wir heute also kein Rauchbier mehr haben, hängt da einfach damit zusammen, dass wir die Befeuerung indirekt machen und nur noch die Hitze nehmen, um das Malz zu darren und nicht mehr den Rauch und diese Aromen. Außer wir gehen in den Bereich Whisky. Mhm. Wo also über Torf dann geheizt wurde und dieser Torfrauch dann auch heute noch den Charakter von diesem Torfmalz und dann auch von dem Whisky mit den Raucharomen sozusagen dann auch ausmacht. Und manche mögen ja Whisky je torfiger, in Anführungsstrichen je rauchiger geschmeckt, umso besser. Und manche mögen auch wirklich dieses Rauchbier. Ich finde es auch für ein Glas klasse. Also es ist für mich too much jetzt mehrere Gläser sollte man vielleicht ja auch gar nicht zu trinken, weil es wirklich ganz deftig nach Schinken schmeckt. geräucherten Schinkenspeck riecht und schmeckt auch. Ja, man kriegt es also nicht mehr raus aus dem Mund, sozusagen. Irre, wie lange das auch nachhält.
Ja, dass man sensorisch echt fix und foxy danach.
Ja, bei allen geräucherten Sachen finde ich, die Hände riechen bei Räucherfisch dann
auch. Stimmt, ja, genau.
Ja, wenn du Katze Boschi, also den geräucherten Thunfisch in die Hand nimmst, um den zu reiben oder so, das kriegst du bei Tage nicht mehr aus den Fingern raus, sozusagen, ja. Aber fantastisch, weil es macht sofort Appetit. Ja, du kriegst sofort den Speichel Schuss sozusagen, weil dieses Deftige einfach da ist.
Ja, jetzt wollte ich nochmal mit dir so ein bisschen in die verschiedenen Bereiche der Craftsmanship im Räuchern irgendwie übergehen und würde da gern mit den Kalträuchern starten. Finde ich halt extrem spannend, weil wir keinen Garvorgang so wirklich haben im kalten Rauch. Also da spricht man so von Temperaturen bis maximal 25 Grad. Ab und an wird auch mal kurzzeitig vielleicht 40 Grad erreicht, aber damit kann man weder Fisch noch Fleisch garen an und für sich. Man kriegt aber sehr wohl dadurch diesen Rauchgeschmack in das Fleisch rein. Aber was auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt ist, bevor man anfängt kalt zu räuchern, ist in eine Lake die Produkte zu geben oder eben mit Salz einzupökeln.
Ah, okay.
So, und da kannst du vielleicht nochmal mikrobiologisch gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber das, was ich noch weiß, ist, dann haben wir ja zwei Dinge. Auf der einen Seite das Räuchern, was durch den Rauch die Oberfläche des Räucherguts etwas unangreifbarer für Bakterienwachstum macht, aber hat eben auch die gleichzeitige Flüssigkeitsentzug durch das viele Salz, was auch eine Hürde bietet für Mikroorganismenwachstum.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir durch diesen Rauch eine ganze Reihe von Aldehyden, Ketone, also Abbauprodukte aus dem Holz, dem Lignin, der Zellulose dann bekommen. Es geht also nicht bis zum Kohlenstoff runter, sondern es sind Abbauprodukte, die als Zwischenprodukte der Erhitzung, der sogenannten Pyrolyse, die dabei entstehen, die dann im Rauch sind, die sich auf der Oberfläche absetzen und die auch konservierende Wirkung haben und beim Kaltrauch nur die Oberfläche betreffen und diesen Effekt außen sozusagen erstmal das Ding steril machen und auch für etwas länger dann von außen einen Schutz auch bieten, aber nicht innen drin. Und deshalb also die unbedingt notwendige Geschichte beim Kaltrauch, dass auch mit Salz noch gearbeitet wird, um die sogenannte Wasseraktivität herunterzusetzen. Also die Möglichkeit, verfügbares Wasser zu haben. Wenn man Salz reintut, dann werden die Wassermoleküle in die Salzstruktur mit aufgenommen und sind gar nicht mehr für Mikroorganismen verfügbar. Die Mikroorganismen haben keine Chance, da irgendwie zu leben, weil sie dann wie in der Wüste unterwegs sind und dann austrocknen. Ja, und das bewirkt man dann mit dem hohen Salzgehalt dann auch, weil wir bei Niedrigtemperatur das Ganze machen. Ja.
Und das ist tatsächlich auch dadurch, dass wir, also je wärmer wir beim Räuchern werden, desto schneller wird der Rauchvorgang dann abgeschlossen sein. Aber gerade so bei so kalt geräucherten Produkten, da kann das schon sogar mehrere Wochen dauern. Kommt halt eben auf die Dicke des Stücks an, eben was man dort hat, ne? Oder die Art des Fleisch, zum Beispiel bei Schinken und Speck, kann man schon gut und gerne bis zu 2 Wochen kalt räuchern. Was viel schneller geht, ist Bergkäse zum Beispiel, ne? Oder vielleicht das Gamozza, der dann in 2 Stunden schon fertig geräuchert ist. Aber so andere Sachen, wie wir das vielleicht auch kennen aus dem Supermarkt, kalt geräucherter Lachs, ne? Das dauert dann so 2 bis 3 Tage, sagt man.
Ja. Und das ist also eine Sache von Temperatur, von Zeit, von Intensität des Rauchs. Und genauso wie du es beschreibst, geht dann über die Zeit weg auch der Rauch immer tiefer in das Lebensmittel hinein. Also wenn am Anfang nur die Oberfläche davon betroffen ist, kann der Rauch tatsächlich einige Millimeter in das Gargut sozusagen auch eindringen und dieses Aroma sozusagen auch nach innen so transportieren. Ja. Das ist halt diese lange Zeit der Kalträucherung dann auch.
Ja. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ja sogar auch verschiedene Holzarten beim Räuchern eingesetzt werden. Es ist ja nicht immer nur der klassische Buchenrauch, den man so kennt, ne, irgendwie aus der Werbung oder so, sondern dass es durchaus auch Eiche, Erle, Hickory-Holz, Apfel, Kirsche eingesetzt wird, um bestimmte Benefits durch das Raucharoma im passenden Gargut zu bekommen. Und das finde ich halt interessant, also dass du dann vielleicht in der Rezeptur bei der Erstellung halt mit der Holzart spielen kannst, wie ein Produkt schmeckt nachher.
Ja, das ist tatsächlich so, dass Bäume unterschiedliche Anteile an Zellulose, Hemicellulose und Lignin haben, also diesen Baustoff, aus dem Pflanzen und dann auch Bäume und verholzte Pflanzenteile dann auch bestehen. Und je nachdem, wie der Anteil ist, wird auch unterschiedliche Aromen dann gebildet. Im Moment sind diese amerikanischen Aromen und Rauchnoten besonders hip, ja, wo es also auch in Richtung Walnuss dann auch geht, auch du hast schon Apfel genannt und so weiter. Die deutschen, klassisch deutschen Aromanoten, das ist Buche, ist eher im Hintergrund. Insgesamt, ich habe nochmal mit Martin Wurzerberger drüber gesprochen, es ist so, dass es ein bisschen ruhiger mit Räuchern geworden ist. Aha. Also es war, was Sternegastronomie angeht, so vor 15 Jahren war das so ein richtiger Hype gewesen, wo man da fast alles geräuchert hat und die Sensation des Räucherns, ja, ein bisschen auch mit molekularer Küche einhergehend sozusagen das auch genutzt hat, da ist es ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt gibt es aber einen neuen Trend und das ist vegane Lebensmittel durch Räuchern zu parfümieren oder der hier mit als Fleisch, Schinkenersatzprodukte und so weiter dann eine besondere Note noch zu geben.
Das kenne ich. von meiner Arbeit her.
Genau, und da gibt es dann den Einsatz dieser Flüssigaromen. Das ist, ja. Kann man geteilter Meinung sein. Das ist natürlich ein Industrieprodukt, wo in Wasser sozusagen als Hydrolat dann die Raucharomen aufgenommen werden. Das hat den Vorteil, dass man sehr standardisiert räuchern kann und Raucharomen dann in ein Produkt reinbringen kann, eine Rezeptur. Hat auch den Vorteil, dass man giftige Stoffe rausnehmen kann. Benzpyrene sind da die Abbauprodukte, die natürlicherweise schon im Rauch entstehen. Also Rauch einatmen ist nicht gesund. Ja, weder beim Zigarettenrauchen noch über dem offenen Kamin oder so. Deshalb sind unter anderem die Lebenserwartungen in den früheren Jahrhunderten so niedrig gewesen, weil man permanent Rauch ausgesetzt war. Feinstaubbelastung, Benzpyrenbelastung war im Prinzip das Thema gewesen, was eher über den Rauch als über das Lebensmittel war. Also der Rauch selbst war das der Giftstoff Nummer eins gewesen. Ja. Und der Rauch, der sich auf dem Lebensmittel absetzt. Ja, auch da gab es Benzpyrene als Abbauprodukte, aber weniger. Und heute mit dem Flüssigrauch ist es also ganz, ganz minimiert. Und es wird auch, wenn man über Holzrauch bei dem verklimmenden Holz dann arbeitet, kann man das minimieren, was da an Giftstoffen irgendwie drin ist. Und da wird auch immer drauf geguckt. Also man sollte nicht mit irgendeinem Holz arbeiten. Das ist auch der Hinweis, wenn man zu Hause räuchert, weil das ist durchaus möglich und es ist eine tolle Geschichte. Gibt also Rauchsätze mittlerweile zu kaufen.
Ja, oder auch solche Smoke Guns, die kenne ich auch. Da braucht man wenig Rauch oben, das zündet man an und kann dann gezielt, ob in einem Vakuumbeutel oder unter so einer Glasglosche, ne, dort eben einräuchern, um so ein Raucharoma eben dran zu geben. Ne?
Ja, und das Holz kann man mittlerweile gut kaufen. Also das auch schon aromatisiert sozusagen, dann ist, ich habe gesehen im Baumarkt, wenn du da irgendeinen Grill kaufen willst, dann kannst du dir da Accessoires dazu kaufen, von der Grillzange über den Anzug, die Handschuhe, aber auch tatsächlich Smoker-Utensilien.
Ja.
Das heißt also
auch. Pulled Pork.
Genau. Mhm. Weil die Nummer ist natürlich die, um ein gutes Stück, wenn wir jetzt mal die Veganerin weghören, ein gutes Stück Fleisch dann auch mit Rauch behandeln will, braucht es auch ein gutes oder ein spezielles Fleisch. Mhm. Also es sollte Kollagen, es sollte Fett enthalten, damit auch die Raucharomen tatsächlich reingehen. Deshalb ist das Pulled Pork Fleisch auch so eine ganz spezielle Art von Fleischqualität. Ja, also mit ganz magerem Fleisch irgendwo Raucharomen da irgendwie reinbringen, das taucht nichts. Man braucht da tatsächlich schon dann auch eine gewisse Menge an Schmalz und Fett, um dann diese flüchtigen und fettlöslichen Aromen dann auch gut binden zu können.
Ja. Aber bevor wir über smoken, ist es die heißeste Rauchart, die wir technologisch machen können. Aber wir müssen noch einen Zwischenstep machen über das Warmräuchern. Das heißt, wir sind jetzt über 25 Grad unterwegs beim Räuchervorgang, 30 bis 50 Grad, sagt man in etwa. Und dadurch erreicht man halt eben schon eine Verkürzung der Rauchdauer, also zwischen 1 und 24 Stunden, abhängig natürlich vom Gut, was man eben räuchern will. Und man braucht dafür halt eben auch eine zusätzliche Hitzequelle, so, ne, die da Energie erzeugt, um auf die Temperaturen zu kommen. Und was da halt eben solche Klassiker sind, die du vielleicht auch kennst aus der hessischen Küche, Kassler. Wird gerne halt eben, ne, auf Medium-Temperatur geräuchert oder Bierwurst, Brühwurst, Feta-Käse aber auch eben und Weichkäse durchaus, ne, können sowas unterzogen werden.
Ja, und auch da läuft mir wieder das Wasser im Mund zusammen, ja. Häufig dann auch beim Warmräuchern gekoppelt mit Pökeln als Konservierungsart, wo dann Nitritsalze dann noch mit beigegeben werden. Ja. Um da, weil es noch nicht ans Heißräuchern geht und ganz dolle heiß wird, sozusagen eine Konservierung auch in dem Gargut sozusagen dann auch hinzukriegen. Deshalb ist diese Kombination beim Kassler so fantastisch, ja, dass man diese Pökelaromen, weil das ja auch, Pökeln gibt ja auch Aromen, und dann diese Raucharomen dann kombiniert. Aber das muss nicht auf Fleisch bezogen sein. Das kann in Richtung Käse gehen, haben wir jetzt gesehen, aber auch in Richtung Gemüse, ja. Also
das finde ich ja spannend, weil wenn du sagst, du brauchst Kollagen, du brauchst Fett und so weiter, so einen Lauch zu räuchern, denke ich mir jetzt mal, ist vielleicht nicht so einfach oder nicht so wirkungsvoll.
Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das gut hinzukriegen. Also einmal kann man, und das habe ich dir mitgebracht, tatsächlich Rauchsalz auch einsetzen. Mhm. Ja, ich habe es hier auf dem Tisch liegen. Also wenn du vor dich greifst, das ist also ja nicht nur normales Rauchsalz, sondern Premium-Rauchsalz
aus Dänemark.
Genau, und das ist von einer Firma, die ich finde sehr schöne Sachen macht, Try Foods. Die hatten wir auch schon mal in einer
der ganzen. In der Salzfolge.
Ach, genau.
Ja, mit dem Kalanamak-Salz für das vegane
Ei. Ach, und so genau. Weiter. Ja, ja. Weil die machen ja nicht nur Salz als Probierpakete sozusagen, sondern eine ganze Reihe anderer Sachen auch. Und da hatten wir nämlich auch schon das Rauchsalz mit drin. Mhm. Ja, stimmt. Und das also 160 Stunden laut Anleitung ist das also geräuchert worden. Und man kann also über das Salz sozusagen den Rauch. Und wenn du jetzt mal reinriechst, mach mal die auf. Es ist Wahnsinn.
Ich bin auf dem Mittelaltermarkt. Als kleiner Stups auf dem Mittelaltermarkt. Einfach geil.
Herrlich, ja. Oder? Mhm. Herrlich. Also auch diese Qualität, die das als Rauchsalz sozusagen nimmt. Und die meisten Rauchsalze haben gar keinen, sind gar nicht geräuchert, ja, sondern werden nur, jetzt gibst du das mal rüber, werden nur. Also es ist fantastisch, oder?
Mhm. Gerade auch die Kombination aus Salz und Rauch ist halt, so wie du es gesagt hast, Pökelaroma, Salz, Raucharoma. Das ist halt auch nochmal das, was einen so.
Genau, also das ist wunderbar, um auch Gemüse dann sozusagen damit zu machen. Und ansonsten kannst du es auch über Öle oder sowas dann. Also braucht ein bisschen Fett.
Weißt du, was ich
halt mit bin, aber das kriegst du hin.
Was ich mir denken würde, dass man, glaube ich, Aubergine gut räuchern kann. Weil da sagt man ja auch so, das ist ja so das Fleisch des Orients ab und an, ne? Und die saugt ja auch viel auf, wenn man die.
Du kannst im Prinzip alles räuchern. Mhm. Ja, es ist so, dass es also als Parfüm, und da wird es ja heute in der besonderen Küche auch eingesetzt. Also man will mit diesem Aroma, mit diesem Raucharoma einfach die Leute glücklich machen und jetzt nicht konservieren. Wir finden Tofu, was also mit tollen Raucharomen versetzt werden kann und geräuchert werden kann. Hier haben wir wirklich, also ich finde die Qualität von diesem Rauchsalz einfach so fantastisch, weil es wirklich, man merkt den Unterschied, ob es Flüssigrauch ist und einfach nur aromatisiert ist oder ob es wirklich über Rauch dann gelaufen ist. Hier noch die Färbung mit drin. Tatsächlich geben unterschiedliche Hölzer auch unterschiedliche Farben in das Produkt auch ab. Da sieht man also bei Apfelbäumen eher rot-braun, bei der Eiche eher gelblich und Nadelhölzer wie Fichte und Tanne bringen so eher ganz dunkle Färbungen dann auch mit rein. Also auch neben dem Aroma und der Intensität und wie viel sozusagen deftige Noten mit drin sind, kann man auch die Farbe damit triggern. Und hier auch Salz als wunderbare Zutat für Gemüse zum Beispiel.
Ja. Mhm. Ja. Toll. Oder geräuchertes Paprikapulver nehme ich auch gerne.
Prima.
Ja, so für Ofenkartoffeln oder sonst was irgendwie, ne? Das ist einfach auch eine feine Nummer. Ja, kommen wir zum guter Letzt noch zum Heißräuchern. Also wir sind bei Gradzahlen 65 bis 140 Grad. Beim Smoken gerade ist man so, also eigentlich Heißräuchern klassisch ist bis 95 Grad und über 95 Grad spricht man vom Smoken dann schon. Und und hier wird auch gegart. Ne? Wir haben eine kürzere Rauchdauer, wir haben so viel Hitze, dass wir unsere Fleisch oder Fisch oder was auch immer wir da in den Rauch halten, dass wir wirklich auch eine Garung mit dabei haben. Dennoch wird auch gerne mit Salzlake vorher behandelt.
Ja.
Was da aber wohl auch wichtig ist, fand ich auch spannend, dass die dann nach der Behandlung schon die Oberfläche des Garguts schon getrocknet sein, abgetrocknet werden muss, damit der Rauch auch richtig einziehen kann. Wenn die zu viel Feuchtigkeit hat, dann geht das wohl nicht so gut. Ne? Und da sind halt eben solche Produkte, die wir so kennen, Forelle, ja. Unter anderem auch in meinem perfekten Dinnermenü verarbeitet, Räucherforelle hier vom Markt, aus dem Teutoburger Wald, aus einer Aquazucht kamen die, aber Geflügel, Würstchen, Eier, hast du schon gesagt, Gemüse, Kartoffeln, ne, können heiß geräuchert werden, aber halt eben auch Schinken, Speck, solche Dinge.
Ja, und da zieht es natürlich dann ganz rein und die Kerntemperatur wird durchgängig sozusagen auf die auf diese Temperatur, also zum Garen dann auch genutzt. Das sind dann ganz besondere Produkte auch.
Ja,
herrlich. Also das ist das. Es gibt aber auch noch einen ganz anderen Bereich, der geräuchert wird, über den ich noch gestolpert bin, weil den setze ich auch immer mal wieder ein. Tee. Teearten können auch geräuchert werden. Rauchtee.
Okay.
Ja, muss ich mich auch erst dran gewöhnen, ja, dass also grüner Tee auch Rauchnoten enthalten kann, dass diese grasig, krautigen Noten dann mit Rauchnoten einhergehen. Mittlerweile finde ich das super spannend und das ist so ein Wintertee für mich. Also das wäre jetzt nichts für den Sommer. Sowieso auch mit Rauch verbinde ich eher dann Raucharomen so. Ja, neben dem Grillen, das also mit Freibad und so, aber dann eher diese Speck- und Schinkensachen, die dann eher in diesen herbst-winterlichen Bereich dann irgendwie so reingehen, wo es dann deftig wird und dann warme Kamin-Atmosphäre sozusagen dann auch aufkommt.
Ich habe dazu, jetzt kommt mir eins in den Kopf. Ich finde, ob es beim Schlenkerler war, also bei diesem Rauchbier oder generell Räucherforelle, sonst was, was ich, weißt du, das ist jetzt meine subjektive Ansicht der Sache, ist man relativ schnell auch gesättigt davon, also generell das Hungerempfinden. Vielleicht halt auch, wie du angesprochen hast, dass dieser Rauchfilm im Mund so lange bleibt. Also wir haben so lange noch was davon, dass man vielleicht dadurch sensorischer und auch generell ein Sättigungsgefühl bekommt?
Tja.
Also ist bei mir jetzt so, wie gesagt, ne?
Sehr schöne Fragestellung. Also das müssen wir mal recherchieren, ob es dazu schon Studien gibt, was Umami und Sättigung angeht, ob das mit Rauchen unterstützt wird und ob das nachgewiesen ist, dass da Dinge tatsächlich auch passieren.
Ja.
Wunderbar.
Prima. Da würde ich sagen, haben wir es geschafft durch wieder eine sehr schöne Folge, wie ich fand. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und wir haben schon ein Thema für die nächste ausgemacht. Das ist auch so ein Thema, was mir noch nicht immer am Herzen lag, aber in den letzten Jahren immer mehr. Und zwar das Thema Qualitätsmanagement. Und wir haben es verpackt. Wir wollen es ein bisschen sexier verpacken. Qualität kommt nicht von Qual, soll die nächste Folge heißen.
Ja, und Qualität ist nicht nur im Bereich von Management interessant, sondern Qualität generell. Also was ist eigentlich Qualität? Mhm. Qualität von Lebensmitteln und woran kann ich es erkennen?
Ja.
Und das ist auch ein Thema, das von Markus an uns herangetragen worden ist, der uns eine E-Mail geschrieben hat, dass er gerne für seine auch ethischen Kaufentscheidungen ein bisschen mehr Leitfaden von uns hätte und ob wir nicht mal eine Folge machen könnten, dass ich mit ethischen Kaufentscheidungen, wie funktionieren Siegel, woran kann er an sich halten, was ist mit regional, was ist mit Bio und ähnlichen Dingen. Und wir wollen jetzt nicht auf alle Siegel eingehen und das ein bisschen ins Detail irgendwie durchgehen, aber es ist tatsächlich eine Fragestellung, die wir immer öfter auch bekommen. Auf was kann ich mich verlassen? Wo kann ich mich dran orientieren? Was ist denn überhaupt Qualität von Lebensmitteln und so weiter. Und darum soll es in der nächsten Folge gehen, weil es auch für unsere Absolventin hier der Ökotrophologie, und du bist ja sozusagen da einer der ganz aktuell mit dem Thema Qualität, genau. Qualitätsmanagement dann auch zu tun hatte, weil in Unternehmen spielt das eine Rolle, dass es darum geht, dass man eine Person einsetzt, die auf Qualität, Qualitätskriterien achtet und dann diese ganzen Siegel und Zertifizierungen und so weiter auch vorbereitet.
Genau. Und wir werden auch darauf eingehen, da hat es ja ethisch schon angesprochen, aber auch was Nachhaltigkeit mit Qualitätsmanagement zu tun hat.
Boah, ich glaube, das wird eine lange Folge.
Das wird aber eine gute Folge auf jeden Fall, die nötig ist. Gut, ansonsten würde ich sagen, bis dahin, lasst es euch gut schmecken.
Bis dann. Auf Einlassen. Den Geruch, der ist tatsächlich etwas störender als der Geschmack, wenn wir auch an die Nori-Blätter oder so denken. Wenn ich es erstmal im Mund habe, dann interessant. Was ich noch toll finde von der Textur her, viele von diesen Algen, gerade die im Meer sind, haben etwas festere Strukturen, die auch langlebig sind. Also diese Art von Algen wird häufig auch genutzt, um Baustoffe herzustellen, alternative Baustoffe, weil sie sehr, sehr lange halten, weil es kaum Bakterien gibt, die sie abbauen. Das sehen wir an den Stränden, wenn die da der Tang dann rumliegt, das ist einfach eine super feste Struktur, ja. Aber auch im Mund dieses knusprige, rachige, besondere im Mund finde ich sogar interessant.
Absolut.
Und ich glaube, ihr habt auch schon mal,
ja genau,
wir haben als Studenten da Erfahrung mitgemacht.
Genau, mit einem Kochkollegen zusammen haben wir mal so ein 8-Gang-Menü entwickelt und da war ein Gang, das war, da ging es auch um Fisch mit Forelle und knuspriger Tapioca-Wabe. Er war auch ein Bestandteil zu dieser Forelle eben der sogenannte Passepierre oder auch Salty Fingers. Mhm. Das ist eine Algenart, die ist so ein bisschen knubbeliger, so fast wie so eine Sukkulente sieht es aus, also richtig dick, dickfleischig. Und wenn man da drauf beißt, dann ist das wie so ein Salzcluster, den man so aufbeißt, also Salzperle, würde ich mal sagen. Ne? Und so punktuell auf so einem Gericht war das schon immer so ein Highlight,
ja,
damit zu arbeiten.
Aber es ist was Besonderes und wir müssen uns auch ein Stück weit dran gewöhnen an die eine oder andere Art von Textur oder Geschmack dann auch. Was halt noch fehlt, ist, dass wir die Logistik haben, dass es diese Meeresalgen auch frisch sozusagen bei uns üblicherweise zu kaufen gibt. Das gibt es noch nicht. Es gibt sie in getrockneter Form, da sind sie sehr intensiv vom Geruch. Aber in frischer Form, das wäre echt spannend, wenn wir da eine Logistik aufbauen über unsere Fischkette, dass also wirklich in gekühlter Form hierher kommt, weil sie sehr schnell dann auch nicht mehr gut sind. Und wenn wir sie frisch essen können, wäre das wirklich eine Bereicherung für unseren Teller und für alles, was wir da so an alternativen Proteinen dann auch noch brauchen.
Absolut.
Ah, und deshalb bin ich da der Hoffnung, wenn wir da mal das als Rohstoff besser verfügbar haben, gleichzeitig die Akzeptanz sich dabei aufbaut, leckere Gerichte einfach auf den Markt kommen, dann haben wir hier eine auch genusstechnisch einfach eine Vielfalt, das ist enorm. Und da arbeiten wir mit unserem Workshop dran, dass wir da irgendwann hinkommen. Und deshalb auch dieser Eigenworkshop, auch wenn er noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist, ja. Aber da hoffen wir, dass wir euch da auch ein bisschen jetzt Appetit gemacht haben, mal Algen auch frisch auszuprobieren. Dort, wo es irgendwo möglich ist, Algen auf alle Fälle mal mitprobieren, einkaufen, mal in Asia-Laden auch gehen. Da gibt's viele Snacks, die in getrockneter Form das haben. Ganz spannend und macht das. Geht und kauft und esst Algen.
Ja, prima. Gut, und dann sind wir mal gespannt, was so bei dem Workshop rauskommt, was vielleicht für neue Erkenntnisse ihr macht da im Team oder die Teilnehmer, Handwerker und Genussmenschen.
Ja, wir werden es über den Instagram-Kanal begleiten. Es wird viele Fotos, viel interessantes, informatives dann auch im Nachgang noch geben. Und auch bestimmt werden wir im nächsten Podcast drüber reden. Und der wird auch sich wieder mit einem neuen Thema beschäftigen,
genau. Oder? Ich möchte mal wieder gerne mit dir im Bereich Lebensmitteltechnologie abtauchen und habe mir da einen Bereich rausgesucht, den ich extrem spannend finde, und zwar das Räuchern.
Ja.
Und also Kalträuchern, Heißräuchern, was hat das alles für einen Impact? Was ist Rauchgeschmack auch und Rauchgeruch? Was bedeutet das für uns auch so in der Menschheitsgeschichte? Ja, und ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, die Folge könnte heißen Smoke on the Food.
Mhm.
Eine
mhm.
total verrauchte Folge.
Ja, verrauchte Folge, da fällt mir aktuell ein, das Thema Cannabis.
Ist jetzt legal, oder? Oder wie, oder was?
Ja, was bedeutet das für uns?
Ja.
Fangen wir jetzt an, schon während der Folge zu rauchen? Genau. Oder müssen wir jetzt Kekse backen? Also, das wird schon auch einen Einfluss haben. Wir werden es auf alle Fälle mal mit in der Folge damit beschäftigen. Ja. Das wäre jetzt so mein Ding,
definitiv.
Oder?
Definitiv. Aber erstmal nur Rauch on the Food.
Diesmal aber kein Cannabis, sondern es geht tatsächlich um etwas, was auch mit Rauch zu tun hat, aber Konservierungstechnik ist über Jahrhunderttausende wahrscheinlich.
Mhm.
Seit wir Feuer kennen, wird es wohl schon so sein. Und all das, was das zu bedeuten hat, werden wir besprechen. Schickt uns gerne eine E-Mail, klausurrelevant@fh-münster.de, oder antwortet über unseren Instagram-Kanal des Food Lab Münsters. Bringt uns Anregungen noch oder auch Kommentare. Und wir freuen uns auf den Austausch. Und dann wären wir soweit.
Dann bis zum nächsten Mal.